Ja, meine Lieben, also so als Ergänzung, als Nachtrag oder als Vertiefung dessen, was wir das letzte Mal über das Rosenkreuz gesprochen haben. Was ist dieses schwarze Kreuz? Im Großen gesehen ist dieses schwarze Kreuz ja überhaupt unsere ganze Erdenwelt. Diese Erdenwelt, die bis zu einem gewissen Grad eben von den Göttern verlassen ist, indem sie nur von außen hereinwirken. Das hat begonnen eben schon am ersten Schöpfungstag mit der Trennung von Himmel und Erde, wo eigentlich die Elohim dann nur mehr von außen hereinwirken in diese finstere Welt, was zwar dann heißt, es werde Licht, aber trotzdem im Untergrund verdichtet sich ja etwas immer mehr. Und gerade jetzt, wo wir schon bereits bis zum fünften Schöpfungstag vorangeschritten sind, haben wir auch schon eine ganze Menge Widersacherwirkungen da drinnen auch gefunden. Das alles führt zu einer Verdichtung und Verfinsterung dieser astralen Sphäre zunächst, dieses seelischen Gebildes, das die Erde zu dem Zeitpunkt ist, beziehungsweise als dass die Erde während der Genesis geschildert wird. Weil wir sagten ja immer, die Schilderung ist aus der Perspektive des Seelischen, der Seelenwelt. Es werden also keine äußeren Ereignisse geschildert, sondern alles das, was sich im Seelischen abspielt. Und da spielt sich eben eine zunehmende Verfinsterung auch dieser Erdenwelt ab. Und das Erdinnere hat etwas zu tun, also mit diesen verfinsternden Kräften auch, mit den Kräften, die letztlich auch zum Bösen führen, in einer gewissen Weise hin, also die zum Egoismus hinführen, die zu etwas führen, was den guten Göttern entgegentritt, wenn man so will. Wir hatten vor Jahren, kann man schon sagen, auch gesprochen über Dantes göttliche Komödie. Dante beschreibt darin auch das Erdinnere, die neun Kreise der Hölle. Also das Erdinnere sind für ihn neun Kreise der Hölle, das Inferno, also der Abstieg ins Inferno hinein. Das ist der Abstieg zugleich ins Erdinnere. Und was er da schildert auf seine Art, kommt aber aus richtigen okkulten Unterlagen heraus oder aus richtigen okkulten Einsichten heraus. Auch Steiner beschreibt eben diese neuen Schichten des Erdinneren, von denen wir so durch den sinnlichen Anblick ja nur die äußerste, die oberste Schicht, eben die mineralische Erde, die physische Erde kennen. Und die anderen Schichten sind Schichten, die ja aber jetzt nicht dem äußeren Anblick sich eröffnen würden, sondern die man nur geistig sehen kann. Also das heißt, auch wenn ich da jetzt hineinbohren würde mit irgendwelchen riesigen Bohrinstrumenten, dann finde ich nicht diese Schichtung, so wie sie im okkulten Sinn beschrieben wird, sondern da finde ich im Grunde immer nur die mineralische Erde, also nur das Stoffliche. Aber hinter dem steckt eben eine Schichtung, die ins Ätherische, ins Astralische und so weiter hineingeht und die starke Auswirkungen dann natürlich hat, erstens einmal auf das Leben des Menschen, auf das Leben der Tiere, auf das Leben der Pflanzen und so weiter. Also Schichten, die mehr das Ätherische ansprechen, die mehr das Astralische ansprechen und damit in Wechselwirkung auch treten in gewisser Weise, wodurch also auch, wenn in der Menschheit als Ganzes starke Emotionen da sind, in eine gewisse Richtung gehen, starke moralische Verfehlungen, wenn man so will, da sind, dann hat das Wirkungen auch auf diese tieferen Schichten der Erde und löst dort gewisse Dinge aus, mit einer der Ursachen etwa für viele Naturkatastrophen. Also die eben nicht nur rein physikalisch erklärbar sind, beziehungsweise nicht erklärbar sind. Ich meine, physikalisch erklärbar ist der Mechanismus zwar, wie das abläuft, aber nicht, was der eigentliche Auslöser ist. Und darum sind diese Naturkatastrophen ja auch im Wesentlichen nicht vorhersehbar, Also man kann vielleicht gewisse Spannungsverhältnisse feststellen, etwa für Erdbeben, die sich dann ergeben aus diesen Bruchlinien, die in der Erdscholle drinnen sind, aber trotzdem kann man kaum vorherberechnen, wann jetzt wo Erdbeben dadurch entstehen wird. Man kann höchstens gewisse Wahrscheinlichkeiten angeben, aber es nie genau vorherberechnen. Und die eigentlichen Auslöser liegen eben dann im seelisch-geistigen in Wahrheit, in dem eben auch eine wesentliche Rolle spielt, wie die geistige Entwicklung der Menschheit im Sinne des Moralischen oder Nicht-Moralischen, wobei aber nicht irgendwelche äußeren Moralvorschriften meine, sondern moralisch heißt letztlich im Sinne des Geistigen sich zu entwickeln und zu verhalten, und nicht-moralisch heißt das Gegenteil davon. Weil Moralvorschriften äußere sind oft sehr kulturspezifisch, sehr einseitig. Wenn sie gut gemeint sind, sind sie aus dem Geistigen geschöpft und dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber ihren richtigen Wert bekommen sie eben dadurch, dass sie wirklich aus dem Geistigen genommen sind. Also dass man sieht, sind es Kräfte, die mit der fortschreitenden Entwicklung unserer Erde, der Menschheit als Ganzes, ob die förderlich sind oder nicht förderlich sind. Das ist der Grundding. Und Dinge, die also hemmend entgegentreten dem geistigen Fortschritt, die wirken eben auch störend hinein in diese unteren Erdschichten. Na, schauen wir uns die mal ein bisschen an. Das Interessante ist nämlich bei diesen neuen Schichten der Erde, dass sich die erst langsam herausgebildet haben. Zur Zeit oder zu dem Moment, wo die Genesis beginnt, also mit dem ersten Satz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, also wo getrennt wird Himmel und Erde. Da weist ja Rudolf Steiner darauf hin, dass das äußerlich gesehen der Moment ist, wo sich die Erde von der Sonne trennt, wobei die Erde aber noch das Mondenprinzip in sich trägt. Natürlich, wenn jetzt diese Trennung von Erde und Sonne ist, darf man sich eben die Erde natürlich auch nicht vorstellen als diesen relativ festen Körper, als der heute erscheint, sondern es ist damals auch noch etwas, im Grunde im gasförmigen Zustand befindlich ist, wenn man es mit heutigen Begriffen irgendwo vergleichen will. Also es ist nicht einmal das Flüssige noch wirklich herausgebildet, bildet sich erst langsam heraus. Und dieser Zustand, also wenn wir kurz davor den Zustand nehmen, wo noch Sonne, Erde und auch das Mondenhafte in einem gemeinsamen Himmelskörper drinnen ist, da sind von diesem Erdinneren nur die drei innersten Schichten vorhanden. Also es ist ganz interessant, man könnte jetzt sagen, na gut, wenn jetzt die Sonne sich von der Erde trennt, dann bleibt also weniger über. Nein, das Interessante ist, von diesen Schichten des Erdinneren, die aber eben seelisch-geistige Schichten sind, wächst immer etwas dazu. Mit jeder Abtrennung, zum Beispiel mit der Abtrennung von der Sonne, beginnt jetzt eine vierte, fünfte, sechste Schicht langsam dazu zu wachsen, die sich herausbildet, die sich herausgestaltet. Also zuerst sind nur die drei innersten, die heutigen drei innersten Schichten vorhanden, also das man den Erdkern nennt, das was der sogenannte Zersplitterer heißt und was der Erdspiegel genannt wird. Das werden wir noch darauf kommen, kurz vielleicht, was das sind. Das sind sehr merkwürdige Dinge, sind heute in der Erde, man könnte sagen, der Herd der stärksten Egoismuskräfte überhaupt. Daher auch der Herd des Bösen in gewisser Weise. so hat es auch Dante geschildert, also je tiefer man in dieses Inferno, also ins Erdinnere hinabsteigt, in desto schlimmere, grässlichere Bereiche kommt man da hinein. Also am schlimmsten ist es dann im Zentrum, dass Dante als die Eishölle beschreibt.
Dort sitzt der Erdgeist,
stimmt's? Dort sitzt der Erdgeist, dort sitzt im Übrigen auch das Erdgehirn, aber genau. Das sitzt auch dort. Also hoffentlich hat es keine bösen Gedanken. Ja, also es ist sehr, sehr zwiespältig. Es ist einerseits tatsächlich der Sitz des Erdgeistes, der Sitz des Erdgehirns, wenn man so will. Also das heißt jener Gedankenkräfte, die formend, gestaltend wirken in der Erde, jener übergeordneten göttlichen Verstandeskräfte, könnte man sagen. Das heißt, was das Erdengehirn bewirkt, ist jetzt weniger das Schöpferische, aber das Ausformen der Gedanken, aber der wirklich als Gedanken zugleich wirksam in der Natur wirkenden Kräfte, die werden ausgeformt durch das Erdgehirn im Grunde. Also das heißt, das Erdgehirn nimmt natürlich von außen, von der Sonnenwelt, vom Kosmos überhaupt etwas auf, was schöpferische Ideen sind, wie die Erde zu gestalten ist, und arbeitet das jetzt in praktische Gedanken um, könnte man sagen. Aber diese praktischen Gedanken sind zugleich wirksame Kräfte in der Natur. Nicht? Weil nur bei uns Menschen ist das ja eigentlich so, dass zunächst, wenn wir uns was denken, passiert noch nicht sehr viel. Wir müssen dann erst die Muskeln anstrengen und irgendwas in Bewegung setzen, um diese Ideen auch in Wirklichkeit umzusetzen. In der Natur draußen gibt es diese Trennung eigentlich nicht, sondern da ist der Gedanke zugleich wirksame Kraft, und Tun und Denken, Wille und Denken sind zwei Seiten desselben in gewisser Weise. Also das Erdgehirn funktioniert diesbezüglich ein bisschen anders als unser menschliches Gehirn. Beziehungsweise so groß ist der Unterschied gar nicht, weil indem wir denken, das haben wir glaube ich auch das letzte Mal besprochen, wenn wir denken, bilden wir zumindest immer neue Nervenverbindungen im Gehirn aus. Mit jedem Gedanken im Grunde wächst irgendwo eine neue Nervenverbindung oder wird eine bestehende wieder zurückgenommen oder reduziert. Auch das ist der Fall. Also, das heißt, unser Denken baut eigentlich das Gehirn, könnte man sagen. Und so baut das Denken des Erdgeistes im Grunde die ganze Erde. Aber das Erdgehirn im engeren Sinn hat seinen Sitz im Zentrum drinnen. Also so gesehen ist es schon irgendwo vergleichbar. Und das Interessante ist ja auch, dass die Erde als Ganzes mit ihrer Resonanzfrequenz, könnte man sagen, in Resonanz steht mit dem menschlichen Gehirn. Ist auch interessant. Also diese Shoemaker-Resonanzen, das heißt, das ist die Resonanzfrequenz, die Eigenfrequenz der ganzen Erde, könnte man sagen. Die entspricht genau der Grundfrequenz unserer Gehirntätigkeit. Also so 8 bis 12 Hertz ungefähr. Das sind also ganz, ganz niederfrequente Wellen, die in Resonanz stehen. Also das sind alles die Dinge, die mit dem Erdkern sehr stark, aber auch zusammenhängen. Aber eben auch der Sitz des Bösen ist dort am allerstärksten. Also arimanische Kräfte, die da drinnen sitzen. Dante schildert da, dass das eigentlich der Ort ist, wo Luzifer sitzt, aber in Wirklichkeit ist es Ariman, also der Zentralsitz von ihm, beziehungsweise sogar noch schlimmerer Kräfte, also was wir als Asuras auch schon mal angesprochen haben. Asuras sind Wesenheiten, die schon auf der alten Saturnentwicklung, also dieser frühen planetarischen Entwicklung, die unserer Erde vorangegangen ist, wo alles nur aus Wärme bestanden hat. die sind damals bereits zurückgeblieben und die wirken sehr stark auch hier. Also, obwohl ich das jetzt bei Steiner nicht so dezidiert ausgesprochen gefunden habe, kann man durchaus sagen, diese drei innersten Schichten der Erde hängen zusammen mit den alten planetarischen Zuständen. Das heißt, das sind so gewisse Reste, die von drüben herübergekommen sind, vom alten Saturn, von der alten Sonne und von dem alten Mond. Das macht diese drei innersten Schichten aus. Und dann, erst wenn die eigentliche Erdschöpfung beginnt, das heißt in dem Moment, wo die Schilderung der Genesis auch einsetzt, weil wann setzt die Genesis ein? Die Schilderungen der Genesis fangen nicht an, wirklich mit dem Erdbeginn, sondern etwas später. Und zwar aus einem Grund, weil während der Erdentwicklung zuerst einmal noch die alten Zustände wiederholt werden. Der alte Saturn wird einmal kurz wiederholt, die alte Sonne wird kurz wiederholt, der alte Mond wird kurz wiederholt und dann erst in der vierten Runde geht die eigentliche Erdschöpfung los. Dann kommt eigentlich erst etwas Neues. Und in etwa in diesem Moment setzt die Schilderung der Genesis ein. Da setzt die Tätigkeit der Geister der Form ein, der Elohim. Da erst beginnt das und folgerichtig setzt da die Schilderung der Genesis ein, weil sie eben dezidiert die Schöpfung der Erdenwelt und des damit verbundenen Kosmos schildern will. Und zunächst einmal auf das, was vorher ist, nicht so das Augenmerk legt, obwohl es natürlich drinnen steckt und nachwirkt. Man kann also durchaus sagen, diese drei innersten Erdschichten, das hängt auch mit diesen Müttern zusammen, von denen wir eben gesprochen haben, mit denen wir diese alten Zustände als die Mütter unseres jetzigen Erdzustandes aufgefasst haben. Und wir wissen, dass das die Kabbalisten auch kennen mit den drei Buchstaben da, die als Mütter gedacht sind, mit dem Shin, dem Aleph und dem Mem, das im Grunde aber auf die alten Zustände weist. Also erst jetzt, wo die Genesis einsetzt, beginnt das Neue und da beginnt sich zu diesen drei innersten Schichten eine neue Schicht dazu zu bilden, die noch in einem ganz feurigen Zustand zunächst ist und die daher auch den Namen Feuererde bekommt. Diese Feuererde besteht aus purer Willenskraft, könnte man sagen. Also es ist kein äußeres Feuer, es ist nichts, kein physisches, nicht einmal was Ätherisches, es ist etwas Astralisches, pure Willenskraft. Und ist letztlich auch der Ursprung alles beseelten irdischen Lebens. Alles beseelte irdische Leben nimmt von dort seine Substanz, könnte man sagen. Aus dieser Feuererde, da wir jetzt gerade am fünften Schöpfungstag stehen und bei der Bildung der Tiere sind, wenn wir jetzt fragen, woraus werden diese Tiere geschaffen, dann sind es eigentlich diese Kräfte der Feuererde. Aus denen wird alles das geschaffen, was tierische Gruppenseele jetzt zunächst wird. Das wird aus diesen Kräften geschaffen. Ist etwas, was natürlich starke Triebkräfte auch in sich trägt, im Sinne von sehr egoistischen Kräften auch bereits. Das hat sich vorbereitet. Dadurch, durch die Schöpfungstage 1, 2, 3 und 4, die dem fünften Schöpfungstag vorangegangen ist, haben wir gesehen, wie sich da langsam eben zum Beispiel die Sphären herausbilden, die Sphärenharmonie sozusagen, die Planetensphären, alles im Seelischen. Wie aber dann sogar die Grundlage genommen wird für die einzelnen planetarischen Gebilde, also das heißt für den Saturn als einzelnen, naja, Körper kann ich nicht sagen, aber für den Astralleib, der diesem heutigen Saturnkörper zum Beispiel zugrunde liegt. Nicht, aber die Genesis schildert immer nur im Seelischen. Also über was Äußeres brauchen wir gar nicht reden, wenn wir auf die Genesis schauen. Wir können uns jetzt fragen, passiert nicht gleichzeitig schon etwas Äußeres auch? Da müsste man sagen, ja, es passiert auch schon etwas Äußeres. Also, dass die Genesis nur von der seelischen Seite schildert, heißt nicht, dass es nichts Äußeres gegeben hätte zu der Zeit, aber das bespricht sie nicht. Sie bespricht es immer vom Blick, vom Seelenerleben der Elohim aus. Und da zeigt sich eben, dass nach und nach in den ersten vier Schöpfungstagen langsam immer mehr egoistischere Gebilde entstehen, so könnte man es nennen. Dass sich die ganze einheitliche Seelenwelt gliedert in einzelne Planetensphären, wie das beginnt am zweiten Schöpfungstag, wo die Feste am Himmel gebildet wird, ist ein erster Schritt des Egoismus in Wahrheit. Es schnürt sich etwas ab. Ich meine, es ist ein notwendiger Schritt, ist nichts Böses, ist noch nichts Böses, ist etwas ganz Notwendiges und die Planetensphären sind etwas ganz Erhabenes in Wahrheit und hohe geistige Wesenheiten sind damit verbunden. Trotzdem ist es ein Schritt des Sich-Abschnürens. Und das Sich-Abschnüren ist ein Schritt Richtung Egoismus. Und je enger die Planetensphäre ist, die sich bildet, umso stärker sind die Egoismuskräfte. Und das heißt, es bildet sich Saturnsphäre, es bildet sich die Marssphäre, die Sonnensphäre und so weiter, die Mondensphäre und das unterste ist eigentlich dann die Erdensphäre. Das heißt, das ist überhaupt der Ort des stärksten Egoismus. Weil gegliedert wird ja dieser Bereich zwischen Hashamayim und Haaretz im Grunde. Haaretz ist unsere Erde, Hashamayim der Himmel im weitesten Sinne. Aber der gliedert sich eben jetzt in diese Sphären. Da beginnen Egoismuskräfte, aber am allerstärksten ist es die Erde selbst, die davon erfasst ist. Die hat die engste Abschnürung. Wenn wir jetzt auch zugrunde legen, was in dem Fall sinnvoll ist, das geozentrische Weltbild. Also dann ist wirklich die Erdensphäre die engste Sphäre und aus geistiger Sicht ist das genau die richtige Betrachtungsweise. Widerspricht ja in Wahrheit auch nicht der äußeren Naturwissenschaft im Übrigen, wenn wir jetzt da das geozentrische Weltbild verwenden, weil spätestens seit der Relativitätstheorie wissen wir, dass man es von verschiedenen Standpunkten betrachten kann, auch äußerlich physikalisch die Welt. Ich kann die Welt gleichwertig geozentrisch oder heliozentrisch oder sonst wie betrachten. Ich könnte sie auch marsozentrisch oder saturnozentrisch oder wie auch immer betrachten. Wird für uns nicht sehr viel Sinn machen, aber es ist sozusagen in dem Sinn kein Beobachtungspunkt durch sich heraus ausgezeichnet, den ich als Mittelpunkt nehme, sondern ich habe verschiedene Möglichkeiten und die Frage kommt halt darauf an, welches der praktischere Gesichtspunkt ist. Zum Beispiel in der Raumfahrt oder so, in den Berechnungen, die man macht, wird heute meistens gerechnet nach einem Mischsystem, nämlich nach dem System, das eigentlich Tycho de Brahe entwickelt hat. Da steht zwar die Sonne im Mittelpunkt, um die kreisen die äußeren Planeten, um die kreist auch die Erde, aber die innere, die man heute inneren Planeten nennt, also Merkur und Venus, die kreisen um die Erde. Das heißt, ich habe ein geozentrisch-heliozentrisches Bild, so ein Mischsystem. Mit dem lässt sich aber teilweise am einfachsten rechnen. Ich kann es aber genauso gut heliozentrisch rechnen, als auch geozentrisch. Das Ergebnis, das rauskommt, ist letztlich dasselbe, nur bei einem sind mehr Rechenschritte notwendig, beim anderen weniger. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es berechnen kann. Im rein geozentrischen ist es am kompliziertesten. Ich meine, das war die große Vereinfachung, die dann durch Kopernikus und dann durch Kepler eben gekommen ist, die vom geozentrischen zum heliozentrischen übergegangen sind, dass sie die Berechnung vereinfacht haben. Weil die rein geozentrische Berechnung, die ist am kompliziertesten. Weil aus der geozentrischen Sicht habe ich keine keine Kreisbahnen, dann habe ich diese Schleifenbahnen, weil die Planeten, wenn man sie am Himmel beobachtet, oftmals rückläufig werden. Also das heißt, gegenüber dem Sternenhintergrund sich verschieben. Sie laufen eben nicht einfach mit den anderen Sternen normal mit, sondern sie verschieben sich zeitweise gegenüber den anderen Sternen rückläufig. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir immer wieder aus verschiedenen Perspektiven schauen. Das könnte man sich sehr schön aufzeichnen. Aber nur zu berechnen ist das unheimlich kompliziert. Wenn ich mir es aus der heliozentrischen Perspektive anschaue, und so wie es der Kopernikus zuerst nur einfach mit Kreisbahnen gemacht hat, da steht die Sonne im Mittelpunkt, die anderen Planeten, auch unsere Erde, dreht sich herum in Kreisbahnen, dann ist das einmal ganz einfach zu berechnen und ist schon sehr nahe gekommen der Wirklichkeit. Ich konnte sehr genau ausrechnen, die Sternenpositionen, ohne dass ich mich mit diesen rückläufigen Bewegungen, mit diesen Schleifen und was Gott was herumschlagen muss. Es war viel einfacher. Nur war es dann nicht ganz präzise, darum ist dann der Kepler gekommen und hat statt der Kreisbahnen die Ellipsenbahnen genommen und mit denen ist es dann zwar ein bisschen komplizierter zu errechnen geworden, aber es ist wesentlich präziser geworden. Und das heißt, in Wahrheit war es vor allem eine praktische Vereinfachung, aber es ist natürlich dann auch eine Frage geworden, welches dieser Weltbilder ist günstiger für die geistige Betrachtung der Dinge. Und da ist in vielen Dingen eben die geozentrische Betrachtung die sinnvollere, wo ich also sozusagen von hier auf der Erde stehend die Entwicklung betrachte und eben auf die Erde bezogen betrachte, weil wir ja einfach hier studieren die Entwicklung unserer Erde und als Mensch, der wir auf der Erde stehen. Das heißt, es ist unsere natürliche Perspektive, von hier aus die Welt zu betrachten. Wir müssten Wesen sein, die auf der Sonne stehen, sich befinden, wenn wir geistige Wesen wären, wie die Elohim, die in der Sonne ihr Zentrum haben, dann wäre es sinnvoll, heliozentrisch sozusagen die Welt zu betrachten. Aber da wir als geistige Wesen auf der Erde stehen, ist es sinnvoll, vom Geistigen aus, von hier aus, geozentrisch zu betrachten, die Welt. Hat sich ja auch erst herausgebildet, langsam diese geozentrische Betrachtung, auch aus der geistigen Perspektive, während der griechisch-lateinischen Zeit im Übrigen. Im Ägyptischen, das ist noch stark heliozentrisch. Da ist von Geozentrik noch keine Spur, weil das Geozentrische wird dann interessant, wenn das Ich des Menschen, also sein Geistiges, wirklich voll da auf der Erde steht. Und das beginnt also so richtig eben in der griechisch-lateinischen Zeit, weil erst mit der Geburt des Christus auf Erden auch wirklich das Menschen-Ich so richtig erst die Möglichkeit hat, sich so voll und ganz hier zu verkörpern auf Erden. Weil vorher ist das immer so Vorbereitung dazu, sagen wir es einmal so, und vor allem fehlt das Bewusstsein dazu. Aber erst mit dem Erdenleben des Christus auch, also in der griechisch-lateinischen Zeit, haben wir so wirklich das Bewusstsein als geistiges Wesen ganz auf der Erde zu stehen. Vorher schwebt man noch immer so ein bisschen im Kosmos herum sozusagen. Jetzt, ab der Zeitenwende etwa, stehen wir bewusst auf der Erde oder beginnen immer mehr Menschen bewusst auf der Erde zu stehen und das als Ausgangspunkt ihrer geistigen Entwicklung zu sehen. Und seit dem Zeitpunkt ist es richtig, zunächst einmal in der geistigen Anschauung von dem geozentrischen Bild auszugehen. Vorher war das heliozentrische wichtig und es wird auch wieder einmal richtig werden, nämlich spätestens dann, wenn sich die Erde und Sonne wieder vereinigen. Auch das wird einmal kommen, dann werden wir natürlich in einem ganz anderen Zustand sein, so nicht, weil das wird es nicht aushalten. Aber auch das wird kommen, also es wird diese Vereinigung wieder kommen mit der Sonne, indem nämlich die Erde selbst zu etwas Sonnenhaftem werden wird, das ja schon angelegt ist dadurch, dass sich der Christus mit der Erde verbunden hat. Das heißt, diese Kraft, diese höchste Kraft der Sonne eigentlich, die sich verbunden hat mit der Erde, Aber dann werden wir natürlich auch nicht mehr so physikalisch rechnen wie heute, wenn wir das nicht brauchen. Aber trotzdem wird dann die geistige Anschauung wird dann wieder eine heliozentrische sein. So wie die ägyptische eine heliozentrische auf alte Art war. Und dazwischen eben kommt aber die geozentrische Sicht im Griechentum, auch dann letztlich im Hebräischen auch, steckt die dann auch dahinter, kommt auch hinein. Ja, wir haben also gesagt, die Genesis beginnt zu dem Zeitpunkt, wo sich Erde und Sonne trennt, wo also diese Feuererde entsteht, diese Feuererde als neue Schicht, die zu den drei Inneren dazukommt, die Quelle alles beseelten Lebens, aber alles Triebhaften auch ist. Also das heißt, alles irdisch Triebhaften, was in den Tieren eben drinnen steckt. Das hat also sehr, sehr große Bedeutung jetzt für unseren fünften Schöpfungstag. Daher kommen diese Kräfte. Zwar das Formende kommt schon von außen herein, das bringen die Elohim herein, aber das Material sozusagen, aus dem sich die Astralleiber dieser Tiere oder dieser Gruppenseelen zunächst einmal bilden, die stammen aus dieser Schicht. Diese Schicht hat heute eine starke Beziehung immer noch sowohl zu diesen tierischen Triebkräften, namentlich aber auch zu all dem, was im Menschen mit der Triebnatur zusammenhängt. Also das heißt, wo wir uns stark in diese Triebnatur hineinstürzen, wirken wir sehr stark auf diese Schicht ein. Namentlich dort, wo wir sehr stark unseren Egoismus geltend machen, unsere Eigensucht geltend machen, wirken wir sehr stark hinein. Und das ist mit eine der Ursachen dann für die Naturkatastrophen. Da darf man sich nicht vorstellen, jetzt sind ein paar Menschen halt ein bisschen egoistisch und jetzt, weiß ich nicht, gibt es ein Erdbeben, deswegen, also so direkt geht es nicht. Sondern diese Kräfte summieren sich mit der Zeit auf. Wenn eine ganze Menge Menschen eine gewisse Epoche lang zum Beispiel strengem Materialismus verfallen, dann hat das Wirkungen mit der Zeit. Dann kommt so etwas hinauf, Steiner weist zum Beispiel darauf hin, dass zur Zeit der Blüte des Materialismus, also das hat so begonnen ja im 19. Jahrhundert, da ist es so richtig herausgekommen, sich massiv etwa die Vulkanausbrüche, etwa des Vesuv, gehäuft haben. Während im Mittelalter hier und da einmal ein Ausbruch war, ganz selten. Und dann plötzlich kommt eine sehr starke Häufung dieser Vulkanausbrüche. Und er sagt, das hängt zusammen eben mit dem zunehmenden Materialismus. Weil nämlich Menschen, die Materialismus entwickeln, wenn sie über die Schwelle gehen, das heißt, wenn sie sterben, wenn sie in die geistige Welt eingehen, dann legen sie ja ihren Astralleib oder große Teile ihres Astralleibs im Kamaloka ab. Weil alles das, was sich im Astralischen, im Seelischen nur auf die Erdenwelt bezieht, das können wir nicht mitnehmen in die geistige Welt hinauf, zumindest nicht in die höhere geistige Welt hinauf. Das heißt, das wird abgelegt. Also wir legen ja in Wirklichkeit nicht nur den physischen Leib ab, sondern als nächstes einmal den Ätherleib legen wir ab, aber auch einen großen Teil des Astralleibes, also des Seelenleibes, legen wir ab. Weil alles, was Begierden, Triebe sind, die nur mit dem Irdischen zu tun haben, haben keinen Platz für die geistige Welt, passen dort nicht hinein, bleiben also hier in dieser Erdensphäre zurück. Und das korrespondiert jetzt sehr stark mit diesen Kräften der Feuererde. Und namentlich die übelsten und untersten Kräfte wirken dort sehr stark hinein, werden sogar aufgenommen davon. Und das bewirkt dann diese Erschütterungen, die es in der Erde gibt, die zu Erdbeben, die zu Vulkanausbrüchen und dergleichen führen kann. Also zu allen diesen Naturkatastrophen, die von unten her bestimmt sind. Und da wirkt jetzt interessanterweise der Ahrimann sehr stark mit. So sehr, dass Steiner sagt, im gewissen Sinn kann man diese Feuer Erde auch als das eigentliche Reich Arimans auffassen. Weil einerseits zwar haben wir gesagt, das Zentrum, der Kern, der spielt sicher eine große Rolle, aber auf der anderen Seite ein sehr wichtiges Gebiet für ihn ist diese Feuererde. Diese Feuererde, und von dort kommen diese arimanischen Kräfte, die dann Erdbeben, Vulkanausbrüche und dergleichen bewirken. Das kommt alles von dort. Und verwenden kann er dazu eben die Kräfte, die die Menschen zurücklassen hier, wenn sie über die Schwelle gehen. Und das heißt, Zeiten, wo es viel Materialismus, viel Egoismus gibt, haben dann relativ bald zur Folge, dass auch in der Natur sich Naturkatastrophen von unten her mal äußern. Ja, dann die Entwicklung geht so weiter. Also diese Feuererde im Übrigen, das bildet sich heraus schon relativ in den ersten Schöpfungstagen. Man darf jetzt nicht glauben, dass diese Feuererde, weil ich sage, sie ist die Quelle des tierischen Lebens, dass sich die erst jetzt am fünften Schöpfungstag herausbilden würde, diese Schicht. Sondern die bereitet sich sie bereitet sich in Wahrheit schon am ersten Schöpfungstag vor. Wir werden nämlich gleich sehen, welches die Schichten darüber sind. Alle diese Schichten kommen dann nämlich schon sehr bald am ersten Schöpfungstag vor. Darüber gibt es eine Schicht, die nennt Steiner die Fruchterde. So wie darunter die Feuererde die Quelle alles beseelten, triebhaften Lebens ist die Fruchterde die Quelle alles Lebendigen, alles aber bewusstlos Lebendigen. Also das, was wuchert, wächst, was dann zunächst einmal die Gruppenseelen der Pflanzen sind, die etwa am dritten Schöpfungstag, haben wir davon gesprochen, am dritten Schöpfungstag werden die Gruppenseelen der Pflanzen gebildet. Da werden bereits geschöpfte Kräfte dazu aus dieser Fruchterde. Da ist sozusagen die Substanz, die mehr ins Ätherische gehende Substanz sogar dann auch, wenn man es äußerlich betrachten würde, dieser Fruchterde. Und darüber ist die sogenannte Wassererde, so nennt sie Steiner, beziehungsweise wird sie so in okkulten Zusammenhängen genannt. Diese Wassererde darf man sich auch nicht als äußere Stofflichkeit oder so vorstellen, eher auch als astralische Stofflichkeit, aber eine, die nicht so von diesen Begierdekräften erfasst ist, das heißt nicht so von diesen Egoismuskräften, die etwas mehr Fließendes hat. Und das, sagt Steiner, ist genau die Quelle erstens einmal alles irdisch-stofflichen überhaupt. Also wir hatten vorher Feuererde, Quelle des Beseelten, Fruchterde, Quelle des Lebendigen. Die Wassererde ist Quelle des mineralisch-stofflichen. Aber eben dann noch im rein astralen Zustand vorgegeben. Diese Wassererde ist in Wahrheit das, was als die irdischen Gewässer genannt wird, Mayim. In der Genesis. Oder dort, wo es heißt, und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern am ersten Schöpfungstag. Wir holen das noch zum Schluss nach. Würde ich vorschlagen, als Abschluss. Also da heißt es, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'ha aretz hayet ha-tohu va-bohu. Bechoshek alpeneteron. So, und jetzt? Beruach Elohim merachefet alpene hamayim. Hamayim, das ist die Wassererde. Das ist die Wassererde. Also der Geist der Elohim schwebte über dem Wasser. Und das... Bis daher ist es für jetzt für uns interessant, diese Schilderung der Erdentiefe, weil... Das ist aber laut, das ist ein Güterzug, ich glaube jetzt... bis hierher, also diese drei neuen Schichten, die dazugekommen sind, jetzt haben wir insgesamt 6 Schichten, die drei innersten, die schon von den alten Planeten herübergekommen sind, dann Feuererde, Fruchterde und Wassererde. Das, diese 6 Schichten zusammen geben eine Beschreibung der Erde bis zu dem Zeitpunkt, wo sich dann der Mond herausgelöst hat aus der Erde. Nachdem sich der Mond herausgelöst hat, gestalten sich noch 3 neue Schichten heraus. Sodass dann insgesamt eben diese 9 Schichten zusammenkommen. Aber das ist schon außerhalb der Schilderung der Genesis, weil die Mondenabtrennung, die findet statt zur Zeit der luziferischen Versuchung, Vertreibung aus dem Paradies. Das wird nicht mehr unmittelbar im Sechstagewerk behandelt, sondern das ist schon danach. Also wo da wird geschaffen, der Garten Eden und so weiter, und dann irgendwann gibt es die berühmte Geschichte mit dem Apfel, und dann werden Adam und Eva vertrieben aus dem Paradies, und das ist, sagt Steiner, das ist der Zeitpunkt, wo die Mondenabtrennung passiert. In der lemurischen Zeit ist es dann schon. Also das heißt, bis dorthin in etwa gab es diese äußersten 3 Schichten, die es heute noch gibt, noch nicht. Erst nach der Mondenabtrennung, erst nach der Vertreibung aus dem Paradies beginnen sich diese ersten 3 Schichten herauszukristallisieren. Und dazu zählt als oberste eben die mineralische Erde. Also das, was wir kennen, was dann wirklich auch kristallin wird, was Kristalle bildet, was es vorher nicht gab. Die Kristallbildung beginnt erst in dem Moment, wo der Mond sich herauslöst aus der Erde. Vorher gab es zwar schon sehr, sehr dichtes Material, aber es konnte noch nicht kristallisieren. Es war alles eigentlich noch so wie was Zähflüssiges von mir aus. So wie Glas bis zu einem gewissen Grad eigentlich kein Feststoff ist, sondern eine sehr zähe Flüssigkeit in Wahrheit ist. Das liegt an der inneren Struktur, weil es ist innerlich amorph. Während der Kristall ist innerlich durchgestaltet. Und das kommt eben erst mit der Mondentrennung zustande. Und das ist zur Zeit also der Vertreibung aus dem Paradies. Und dann gibt's darunter noch unter der mineralischen Schicht die sogenannte flüssige Erde, die aber nicht mit dieser Wassererde, von der wir gesprochen haben, zu verwechseln ist. Es ist etwas fließend Ätherisches, könnte man sagen, oder sogar Anti-Ätherisches. Steiner sagt, das ist ein Bereich, in dem Leben vernichtet wird. Das ist der Gegensatz des Lebens. Von dort her kommen die lebensvernichtenden Kräfte. Gar nicht jetzt im bösen Sinn aufzufassen, weil der Tod ist auch Bestandteil der Natur, muss es sein. Diese Kräfte kommen von dort. Und darunter, eine Schicht, die einen ganz eigenartigen Namen hat, die Erdendampf heißt, aber man darf sich jetzt nicht einen äußeren Dampf vorstellen, sondern etwas, was eine starke seelische Wirkung hat, aber wo Steiner sagt, es ist eine Art Sphäre des umgekehrten Bewusstseins, so wie die zweite Schicht eine Art negatives Leben ist, also statt Leben eben den Tod bringt, so ist das, könnte man sagen, eine bewusstseinsvernichtende oder bewusstseinsumkehrende Schicht. Also sehr, sehr merkwürdig, was da drinnen ist. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die erst nach der Vertreibung aus dem Paradies kommen. Also das sind gar nicht jetzt für unser Thema so wichtig. Für unser Thema wichtig sind eben vor allem diese mittleren 3 Schichten, die Feuererde, die Fruchterde und die Wassererde. Weil mit diese 3 Schichten, mit denen wird aktiv gearbeitet während der der Schöpfungstage, während dieser sechs Schöpfungstage. Aufbauend eben auf die drei, die von früher herübergekommen sind, die drei Mütter und dann diese weiteren drei Schichten, die dazukommen. Und dann ist einmal Pause. Also so viel als Anmerkung ein bisschen zu dem, was dieses Schwarze Kreuz ist, wenn man die ganze Erde als dieses Schwarze Kreuz auffasst. Das ist ein sehr in sich differenziertes Gebilde. Und man muss denken, wir haben alle diese Kräfte eben auch in uns und wir haben alle eine Beziehung zu diesen Kräften. Diese Kräfte wirken alle auch in uns. Wir haben es gesehen, wie die Feuer, Erde, wie wir in Wechselwirkung damit stehen, wie wir namentlich, wenn wir nach dem Tod hinübergehen, da Kräfte hineinschicken. Und so ist es bei den anderen Sphären genauso. Also durch alles das, was wir zum Beispiel im Ätherischen entwickeln, wirken wir in den Bereich der Fruchterde auch hinein, fördernd oder nicht fördernd. Und durch alles das, was wir bis in die Veränderung des physischen Leibes hinein entwickeln, wirken wir in diese Wassererde formend und gestaltend hinein. Und diese Wassererde ist aber zugleich, haben wir gesagt, der Urquell alles Stofflichen auf Erden. Das heißt, es bestimmt auch, wie sich das Stoffliche hier auf Erden entwickelt, verhärtet, verdichtet, einmal vergeistigt wieder, wie auch immer. Also an dem wirken wir allen mit und unsere Aufgabe auf Erden ist ja letztlich aus unserem Ich heraus die ganze Erde zu verwandeln oder mitzuhelfen, sie zu verwandeln. Und zwar nicht nur die oberste Schicht, dass wir ein bisschen da im Mineralreich herumstochern, sondern wirklich bis in den Kern hinein letztlich. Da das ja Schichten sind, die sowieso nur geistig, seelisch-geistig zu erreichen sind, geht es also um die geistige Arbeit, die wir da machen. Also es geht nicht ums Äußere herumwühlen.
Sind die einzelnen Schichten auch voneinander miteinander
in Verbindung? Sie sind alle miteinander in Verbindung, ja, sie sind alle miteinander in Verbindung. Und es gibt dann, der Steiner beschreibt es, aber das ist jetzt natürlich nur ein Bild, es gibt sozusagen Kanäle, die durchgehen von den untersten Schichten zu den obersten, aber das ist bitte wirklich nur ein Bild, weil das alles ist keine physische Schilderung. Das sind seelische Schichtungen der Erde, maximal ätherische Schichtungen, also Ätherkräfte spielen auch eine Rolle, aber vor allem eine seelische Schichtung, würde ich mal sagen, die aber unter dem Einfluss dann bestimmter geistiger Kräfte stehen, je nach Schicht. Aber man darf sich das also keinesfalls äußerlich vorstellen, sondern es ist, im Grund könnte man sagen, die mineralische Erde, das ist halt das Einzige, was man äußerlich davon fassen kann und das geht bis in den Kern durch in irgendeiner Weise, aber dahinter steckt eben ätherisches und astralisches und vor allem auf dieses astralische bezieht sich diese Gliederung. Also das ist auch wieder ein ähnlicher Betrachtungswinkel, wie eben die Genesis hat, nur die Genesis betrachtet eben jetzt vom Bewusstsein der Elohim her, schaut da von außen in gewisser Weise auf die Erdenwelt hinein und das ist ja bis zu einem gewissen Grad so ein Spiegelbild davon, könnte man auch sagen. Nicht wahr, das Sechstagewerk schildert, was die Elohim während des Schöpfungsprozesses erleben. Und die Elohim schauen aber von außen hinein im Grunde in diese Erdenwelt. Weil sie haben sich ja am Anfang losgetrennt davon. Am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Mit dem unausgesprochenen Nachsatz, wir Elohim bleiben aber in der Himmelswelt und gestalten von außen die Erdenwelt. Und wir gestalten sie so, dass sie in gewisser Weise ein Spiegelbild wird oder abspiegelt unsere Taten. Und das finden wir aber auch in den Schichtungen der Erdentiefe jetzt. Also man kann sagen, die Erdentiefe ist in gewisser Weise eine Spiegelung der Taten dieser Elohim. Also namentlich das, was jetzt diese drei mittleren Schichten betrifft. Also da insbesondere, in diesen drei mittleren Schichten finden wir am deutlichsten die Spuren der Elohim. Diese Wassererde, die nennt Steine zum Beispiel an anderer Stelle auch Formenerde. Warum? Na, weil hier die Urbilder des Physischen, des Mineralischen, des Stofflichen sind, und zwar wirklich bis in die Formen hinein findet man da das Vorbild dazu, den astralischen Grundstoff dazu sozusagen, der sich dann erst zum Physischen verdichtet. Im Astralischen ist es eben so, dass das, man kann sagen, astralische Ströme sind, die gewisse Formbewegungen ausführen. So ist das Stoffliche im Astralischen vorgebildet, das äußere Stoffliche nämlich. Also im Astralischen sind es Formen, die aus einer astralen Strömung, aus einer astralen Bewegung hervorgehen, die zuerst einmal, weiß ich nicht, wirbelartiger Natur ist und schließlich dann immer strengere Formen annimmt, bis sogar mineralische Formen dadurch vorgebildet werden. Das heißt, wo diese Astralität, die in der Feuererde wirksam ist, also sozusagen anfängt zu geometrisieren geradezu. In Wahrheit ist das eh erst der Fall, wenn dieser Sündenfall vorbei ist, also nach dem Sechstagewerk. Erst da beginnen so die richtigen geometrischen Formen sich zu bilden. Weil wir sagten, das Kristalline entsteht eben erst da, wenn der Mond auch herausgeht. Aber da sind es halt noch fließendere Formen. Also, aber diese Formbewegungen bilden, man könnte sagen, die Hohlform, in die sich dann hinein das äußere Stoffliche, das äußere materiell-physisch-stoffliche hineingießt oder bildet oder als Verdichtung bildet. Ja, im Einzelnen sind das sehr komplizierte Dinge natürlich, also könnte man noch endlos darüber reden, aber das Interessante, glaube ich, für uns ist jetzt, dass eben diese drei mittleren Erdschichten, dass das die Taten der Elohim abbildet, dass das aber zugleich immer mehr zu dem schwarzen Kreuz wird, das wir eben in dem Bild des Rosenkreuzes besprochen haben. Also das ist sozusagen das große Kreuz, an das wir gefesselt sind, zunächst einmal mit unserer Entwicklung. Und unsere Aufgabe besteht darin, dieses schwarze Kreuz zu durchlichten. Und diese Durchlichtung besteht eben darin, dass wir wirklich diese Erdenwelt umgestalten, geistig umgestalten, und damit werden dann auch diese, wie soll ich sagen, bösen Kräfte, die da drinnen sind, die eben dadurch entstanden sind, weil das alles schon sehr stark verdichteter Egoismus ist, umgewandelt. Langsam. Also dazu müssen wir beitragen. Das war notwendig, dass wir überhaupt eine Grundlage für unsere Entwicklung haben, aber wir müssen mithelfen, das wieder zu durchlichten. Mit Hilfe des Christus dann natürlich, der sich ja auch mit der Erde verbunden hat, mit diesem schwarzen Kreuz verbunden hat. Also um das geht es dann mit dieser Erdentiefe. Und das ist das Inferno eben auch, von dem Dante spricht in seiner göttlichen Komödie. Damit lassen wir es gut sein. Für, ja, bis zum Herbst im Grunde.
Bis zum Herbst?
Wir machen eigentlich schon Pause, da wollte ich noch was vor dem Sommer machen. Aber ich glaube, jetzt machen wir Pause.
Ja. Steigen wir ab in die Untersphäre.
Genau, jetzt lassen wir es einmal ruhen.